Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Einen wunderbaren guten Montag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du auch diesen Montag wieder in den Aus dem FF Podcast eingeschaltet hast. Mein Name ist Tim. Ich darf Gründer und Geschäftsführer der Fit und Fröhlich GmbH sein, meiner eigenen Firma, gegründet vor 4,5 Jahren. Und in dieser kleinen Serie, nämlich der Geschichte des Fit und Fröhlich, erzähle ich etwas über meinen Werdegang und den Werdegang eines Politikwissenschaftlers und vor allem Sportbegeisterten, der aus seiner Leidenschaft und aus seiner Passion ein Unternehmen gegründet hat, das sich Fit und Fröhlich nennt und das vor 4,5 Jahren im Sommer 2020 das Licht der Gründerwelt erblickte. Ja, das ist schon der dritte Teil dieser kleinen Serie. Es fing an mit meiner Zeit auf der Schule, dem Abitur, meiner Zeit bei der Bundeswehr und führte sich fort zu einer ganz besonderen Geschichte, nämlich über mein Auslandsjahr in Südafrika, wo ich gefühlt für mich mein sportliches Level nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben habe, mit meinem ersten Halbmarathon, meinem zweiten Halbmarathon, meinem ersten Ultramarathon und meinem ersten, sage ich jetzt mal, normalen, Anführungsstrichen, Marathon, das ist schon normal. Ja, und heute soll es darum gehen, was in den circa 5 Jahren zwischen 2015, meiner Rückkehr aus Südafrika, und dem Sommer 2020, nämlich der Gründung des Fit und Fröhlich als zunächst Pop-Up-Store, dann als Einzelunternehmen und dann als Fit und Fröhlich GmbH, was in diesen 5,5 Jahren passiert ist und was ich aus den jeweiligen Stationen mitnehmen durfte. Denn es waren in 5,5 Jahren einige. Ich bewundere immer Menschen, die eine oder zwei berufliche Stationen in ihrem Leben hatten. Denn bei mir sind es schon einige, dafür, dass ich noch gar nicht so alt bin. Gut, es ist natürlich jetzt relativ, ne? Aber mit 34 habe ich jetzt noch kein richtig krasses Arbeitsleben auf dem Buckel. Und habe aber nichtsdestotrotz schon relativ viele berufliche Stationen gehabt. Am Anfang weniger mit Sportbezug und irgendwann hat es dann angefangen, dass ich mein Hobby in gewisser Weise zum Beruf gemacht habe. Und wie das kam, darum geht's in den folgenden Minuten. Ich habe dir erzählt, ich kam im Februar 2015 aus meinem Auslandsjahr in Südafrika wieder. Wenn dich interessiert, was ich in Südafrika gemacht habe, dann hörst du die Folge Die Geschichte des Fit und Fröhlich Teil 2. Da geht es komplett um mein Auslandsjahr Südafrika. Ich kam dann im Februar 2015 wieder und eigentlich hatte ich schon auch ganz fest vor, meinen Master in Politikwissenschaften zu machen. Aber da ich wusste, dass ich im Februar wiederkommen würde, weil ein Jahr Südafrika geplant war, ich flog im Februar 2014, kehrte also im Februar 2015 zurück und ich wusste, ich habe circa 6 Monate, nämlich von Frühjahr bis Herbst, um zu überbrücken, denn der Master in Politikwissenschaften fing erst regelmäßig im Herbst an, zum Wintersemester. Und da hatte ich 6 Monate Zeit und ich hatte zuvor schon immer mal so ein bisschen gekellnert und hier mal so ein bisschen Aushilfsjob gemacht und da mal so ein bisschen geholfen. Aber ich wollte für die 6 Monate eigentlich schon eher was Festes haben. Und hatte mich damals schon vor meiner Abreise nach Südafrika als Flugbegleiter beworben. Denn ich hatte einige Freundinnen und ehemalige Schulkameradinnen, also tatsächlich weiblich, die Flugbegleiterinnen waren bei der Lufthansa, also auf der Langstrecke. Und das hatte für mich immer einen gewissen Reiz. Das war für mich immer irgendwie cool zu sehen. Ich hatte immer schon eine unglaubliche Anziehung für das Thema Fliegen, Flughafen. Meine Mama musste mit mir als kleines Kind auf jeden Flughafen Deutschlands fahren, um dort auf die Besucherterrasse zu stehen und Flugzeuge zu gucken. Also da war schon eine absolute Affinität da. Und der bin ich dann noch vor meiner Südafrika-Abreise nachgegangen und habe mich bei der Germanwings als Flugbegleiter beworben. Das besondere Konzept von Germanwings war damals schon ein sogenanntes Point-to-Point-Konzept. Das bedeutet, als Flugbegleiter hat man in gewisser Weise einen ganz normalen Arbeitstag, geht an den Flughafen, fliegt eine Strecke hin und zurück und maximal nochmal eine Strecke hin und zurück. Also man nennt das Legs, also ein Flug ist ein Leg, 4 Legs. Und dann ist man abends wieder zu Hause oder mittags auch teilweise schon wieder zu Hause, wenn man in der Frühschicht ist. Ja, und das war das Germanwings-Konzept. Und nachdem ich dann aus Südafrika wiederkam im Februar 2015, fing 2-3 Wochen später meine Ausbildung an. Ich war 6 Wochen in Köln, habe 6 Wochen lang die Flugbegleiterausbildung gemacht. Ich glaube, es waren 6 Wochen und im Mai 2015 begann meine, in Anführungsstrichen, Karriere als Flugbegleiter stationiert in Hamburg. Es hat für mich bedeutet, ich habe einen relativ entspannten Job, also nicht, dass er nicht wichtig wäre, aber er ist, wenn du dich gut drauf vorbereitest, wenn du deine Regeln kennst, wenn du die Abläufe an Bord kennst, ist er relativ entspannt. Und trotzdem hat er mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also vor allem die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, Freundschaften, die es heute noch gibt, war eine richtig tolle Zeit. Hab dann in Hamburg eine WG gefunden, sehr, sehr zentral am Hauptbahnhof, hab dann zwischen Hauptbahnhof und Außenalster gewohnt. Und natürlich hatte ich dann auch eine Traumlaufstrecke vor der Nase. Also wenn man die beliebtesten und die schönsten Laufstrecken Deutschlands nennt, dann muss man definitiv die Alsterrunde mitdenken. Also die Runde um die Außenalster in Hamburg. Rund 7 Kilometer. Und die hatte ich in gewisser Weise direkt vor der Haustür. Also ich musste 200-300 Meter gehen und ich war an der Alster. Und das war damals für mich als 24-Jähriger ein Traumszenario, wirklich. Ich habe gearbeitet bei der Airline, hatte teilweise Arbeitstage von, ich fliege einmal nach Zürich und zurück. Flug Hamburg-Zürich ist ein bisschen über 1 Stunde, das heißt 2-mal irgendwie 1 Stunde 10. Also effektiv 2 Stunden 20 Flugzeit, das verdoppelt man nochmal mit, ich muss vorher am Flughafen sein, ich muss ja wieder nach Hause fahren, hinfahren, nach Hause fahren. Also was ich damit sagen will, ich hatte enorm viel Zeit. Zeit für mich, Zeit um Hamburg zu erkunden, Zeit für soziales Leben, aber vor allem, müsst ihr dir denken können, Zeit für meinen Sport. Also ich habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet, hatte ich auch schon gesagt, immer das Thema Krafttraining auch mitgespielt, aber vor allem ging es natürlich um den Ausdauersport. Und den habe ich dann in Hamburg nochmal etwas verändert, dahingehend, dass ich vom reinen Läufer hin zum Triathleten gewandelt bin. Und das hatte vor allem den Grund, dass Hamburg eine unglaublich triathlonbegeisterte Sportstadt ist. Und ich mich da habe in den Bann ziehen lassen. Also wenn du dann auch in entsprechende Kreise gerätst, was du als Sportler dann zwangsläufig tust, dann spielt der Triathlon einfach in vielen Gesprächen, in vielen Anekdoten eine Rolle. Und ich habe mich da reinziehen lassen, auch ganz bewusst und mit ganz viel Enthusiasmus reinziehen lassen. Und habe mir mein erstes Rennrad gekauft, gebraucht, kurz nachdem ich aus Südafrika wieder da war. Und bin da dann außerhalb von Hamburg logischerweise, oder die Deichrunde als Rennradfahrer in Hamburg, kennt jeder den Deich, an den man fährt. Natürlich ganz anders als jetzt die süddeutschen Radstrecken, aber hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Alsterschwimmhalle, für Hamburgerinnen eine extrem bekannte Schwimmsporthalle, war nur ein Katzensprung entfernt. Also ich hatte für mein Training das bestmöglichste Setting, würde ich sagen. Ich hatte einen entspannten Job, ich hatte viel Zeit, um zu trainieren, ich hatte viel Zeit, um zu regenerieren, um zu schlafen. Also all das spielt natürlich extrem in die Karten, und all das hat dann dazu geführt, dass ich auch im Triathlon ganz gut Fuß gefasst habe. Ich meine, fit war ich ja, eine Grundfitness hatte ich, und bin dann ins Triathlon-Game eingestiegen. War dann, wie gesagt, 2015, und im Jahr 2015 habe ich auch meinen ersten Triathlon gemacht, und zwar der Mai-Generalbau-Triathlon in Tübingen im August 2015. Wie ging es weiter? Also eigentlich, ich hatte ja schon gesagt, hatte ich geplant, im Herbst 2015 meinen Master in Politikwissenschaften anzugehen. Ja, wer hat sich natürlich nicht fürs Studium eingeschrieben, sondern hat weiter trainiert und hat weiter am Flughafen gearbeitet? Ja, ich war's, weil ich einfach mein Leben so geliebt habe. Also kann man, glaube ich, ganz offen und ehrlich so sagen, ich hatte ein viel zu schönes Leben, als dass ich da irgendwie wieder was verändern wollen würde, und mich hätte wieder auf die Holzbank im Hörsaal setzen wollen. Das war einfach sehr, sehr lecker, was da in Hamburg auf mich wartete. Mein Leben dort war einfach viel zu cool, als dass ich nach einem halben Jahr da wieder hätte etwas ändern wollen. Und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt mein Studium nächstes Jahr wieder, fange nächstes Jahr wieder an zu studieren. Aber wie es dann halt so kommt, kam es nie so, sondern ich habe angefangen, mich nebenberuflich weiterzubilden, vor allem im Bereich Trainingslehre, aber ganz vor allem auch im Bereich Ernährungslehre, weil Ernährung immer schon ein Thema war, das mich sehr interessiert hat. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, weil ich aber auch durch das viele Training natürlich gemerkt habe, dass wenn meine Ernährung nicht sehr, sehr gut darauf abgestimmt ist, also Nährstofftiming, Nährstoffaufnahme, Nährstoffquantität und Qualität, dass ich Probleme bekomme. Also Probleme mit dem Gewicht bekomme, nach unten und nach oben, in der Zeit definitiv nach unten. Also wenn ich nicht weiß, wie viel ich essen soll, dann geht das Gewicht einfach automatisch nach unten, und damals hatte man halt irgendwie noch nicht so einen richtigen Plan. Und das hat dort angefangen, habe mich neben meinem Job als Flugbegleiter und, ich sage jetzt mal, Teilzeit-Triathlet hingesetzt und habe Bücher gewälzt, beziehungsweise habe Studienbücher gewälzt, und man kann heute an den verschiedensten Akademien und Ausbildungsstätten seine Lizenzen machen als Ernährungsberater, als Sporternährungsberater, als Fitnesstrainer, man kann die verschiedenen Lizenzen machen, A, B, C und so weiter. Und das habe ich dann angefangen in Hamburg und habe somit in gewisser Weise die Türe geöffnet für eine berufliche Laufbahn im Sport. Ohne dass ich das jemals so richtig auf dem Schirm hatte. Ich habe das angefangen eigentlich aus reiner Neugier, aber es ist dann irgendwann in meinen Augen so konkret geworden, dass es dann auch beruflich in die Richtung Sport ging. Zunächst jedoch nicht, sondern nach anderthalb Jahren der Flugbegleiterei habe ich so ein bisschen Muffensausen bekommen. Ich habe Muffensausen bekommen, dass es mir im Flugzeug zu bequem wird, dass mir mein Lifestyle zu bequem wird. Und ich hatte ja studiert, also ich hatte ja schon einen Bachelor und wollte mich beruflich einfach nochmal einen Schritt weiterentwickeln. In der Politikwissenschaft habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gesehen. Einfach aus dem Grund, dass ja ich einfach einen Lifestyle geführt hat, bei dem es für mich in der Weise kein Zurück mehr gab. Also es gab kein Zurück mehr in Form von, ich gehe jetzt nochmal auf die Unibank und mache meinen Master, und der Master in Politikwissenschaften ist schon von Relevanz, wenn man in dem Bereich was erreichen möchte, karrieretechnisch, und ja, kam für mich einfach nicht mehr in Frage. Und so kam es, dass ich mich, und so lautete die Stellenanzeige, als Gastgeber bei einer Premium-Automobilmarke auf der Insel Sylt beworben habe. Sehr mystische Stellenanzeige, aber irgendwie klang sie für mich cool, klang für mich interessant. Gastgeber war ich ja auf dem Flugzeug sowieso schon, hatte Erfahrung im Kundenkontakt, hatte extreme Erfahrung im Kundenkontakt, weil natürlich in so einem Flieger, der 170 Sitzplätze hat und viermal voll ist, bedeutet, du siehst 700 Menschen am Tag, die deine Kunden sind, die du betreust und die ganz verschiedene Charaktere haben. Das ist einfach ein sehr komprimiertes Erlebnis, und das jeden Tag, dass ich in den anderthalb Jahren schon sehr viel über Service, Servicequalität, Dienstleistung, aber auch Bestimmtheit gelernt habe. Also klar, der Kunde ist immer König, aber er lebt oder er wohnt oder er ist zu Gast in deinem Schloss. Und das Schloss war der Flieger, und das Schloss wurde dann zu Porsche auf Sylt. Also ich war ein Jahr bei Porsche und habe dort als Gastgeber in einem Markenstandort auf der Insel Sylt gearbeitet, habe in Westerland gewohnt. Kam da im Januar 2016 an mit meinem Köfferchen, ohne einmal auf der Insel gewesen zu sein. Also ich, klar, zur Wohnungsbesichtigung war ich mal dort, aber ich wusste nicht, was mich erwartet, weil ich mit Sylt eigentlich bis dato nichts am Hut hatte. Und habe dann meinen ersten, ich sage jetzt mal, richtigen Job angenommen und habe dort gemeinsam mit zwei tollen Kolleginnen und Kollegen einen Porsche-Markenstandort aufgebaut, bei dem es unsere Aufgabe war, die Kundinnen und Kunden der Marke Porsche auf der Insel Sylt so gut wie es geht willkommen zu heißen, Gastgeber zu sein, Anlaufstelle zu sein für Menschen, die sich mit der Marke Porsche identifizieren. Wir haben Porsche verliehen, wir haben eine kleine Werkstatt gehabt, in der wir so die, ja, die kleineren Dinge und Reparaturarbeiten machen konnten, haben Porsche Designartikel verkauft, haben den Kunden in unserem Store ein Markenerlebnis geschafft. Und dort war ich ein Jahr, habe Erfahrungen gesammelt mit tatsächlich sehr anspruchsvollen und High-Class-Kunden, habe ganz viel in dem Jahr über mich gelernt. In dem Jahr, um jetzt auch nochmal den sportlichen Blick zu wagen, habe ich mich auf meine erste Ironman Langdistanz vorbereitet, also auf Sylt Ironman Langdistanz trainieren, war schon sehr anspruchsvoll. Es gibt da ein Schwimmbad mit 25 Meter Becken, das war alles fein, aber Fahrradfahren, also machst du entweder Indoor, aber das halt das ganze Jahr über, oder, und so habe ich das meistens gemacht, du fährst halt die Insel hoch und runter. Also Sylt ist ca. 30 Kilometer lang von Nord nach Süd und ca. 10 Kilometer breit von Ost nach West. Und diese Straßen bin ich entlang gefahren. Also mit Umdrehen und hin und her, und ja. Sah für den Betrachter von außen sicherlich wild aus, wie ich da mit meinem Zeitfahrrad über die Insel gefahren bin. Aber hey, Ziel gesetzt und durchgezogen. Und habe dann, wie gesagt, in dem Jahr auch meine erste Ironman Langdistanz gemacht. Aber ich habe dennoch für mich gemerkt, Sylt ist nicht der Ort, wo ich dauerhaft sein und leben will. Und zog dann deshalb nach einem Jahr weiter. Und zwar war das dann der Switch für mich in die Sportbranche, denn ich bin in einem Sporthotel in Hannover gelandet. Und vielleicht hast du den Begriff Aspria schon mal gehört, den Namen Aspria schon mal gehört, eine Premium-Sporthotel-Kette beheimatet in Hannover, in Berlin und in Hamburg mit mehreren Clubs. Also wirklich Premium-High-Class-Fitnessstudio angeschlossen an Hotels. In Hamburg sehr bekannt, in Uhlenhorst, in Hannover wunderschön, direkt am Maschsee gelegen. Wirklich ganz, ganz tolle Konzepte. Und auch da in Hannover habe ich zwei Jahre fast verbracht. Und war da, wie gesagt, das erste Mal im sportlichen Umfeld aktiv, habe in einem Sporthotel gearbeitet. Und damals, kann ich glaube ich auch so offen sagen, war für mich die oberste Priorität, meinen Sport, also mein Hobby, in gewisser Weise, dass ich aber fast gar nicht mehr als Hobby wahrgenommen habe, sondern vielmehr als, ja, für mich war es der Lebensmittelpunkt, kann ich glaube ich heute schon so sagen. Mein Lebensmittelpunkt Triathlon musste zu meinem Hauptjob oder beziehungsweise meinem Job passen, der mir meine Miete und meine Brötchen bezahlt. Und so habe ich mir das Setting aufgebaut. Hannover, extrem cool. Also ich höre ganz viel Negatives über Hannover. Ich habe die Stadt sehr geliebt. Ja, und war da dann, wie gesagt, 1,5 bis 2 Jahre. Habe mein Triathlon-Game weiter verbessert. Habe in der Zeit meine Bestzeit auf der Langdistanz aufgestellt mit 10 Stunden 20 beim Ironman in Klagenfurt 2018. Und hatte das perfekte Setting. Also in diesem Sporthotel war ein Pool, in dem ich schwimmen konnte. Ich konnte draußen geil Radfahren. Ich konnte indoor sehr gut Radfahren. Laufstrecken in und um Hannover sensationell schön. Auch da die Maschsee-Runde gehört sicher zu den bekanntesten Laufstrecken in Deutschland, ich glaube 6,5 Kilometer, 6 Kilometer einmal eine Runde um den Maschsee. Und so war mein Setting. Also das perfekte Setting, um sportlich wirklich richtig anzugreifen, habe ich dann auch gemacht. Mehrere Mitteldistanzen, Langdistanz, war dann irgendwann All-World-Athlete, also habe zu den besten 3% in meiner Altersklasse gehört auf der oder in der Ironman-Serie. In der Altersklasse 25 bis 29. Und im Prinzip war ich sehr happy damit, wenn nicht sich eine Türe geöffnet hätte, durch die ich für mich gefühlt durchgehen wollte und musste. Und das war eine Jobgelegenheit als sportlicher Leiter in einem großen Sporthotel hier in Herrenberg, also meiner Heimat. Und an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin und an dem ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt habe, stets, an dem meine Familie lebte, meine Mutter, mein Vater, Oma, Opa, Tante, also alle hier. Und das war für mich beruflich so eine Chance, dass ich gesagt habe, die möchte ich ergreifen und komme in diesem Zuge wieder nach Hause. Also dann 2018 von Hannover nach Herrenberg umgesiedelt, zurückgesiedelt und dort die Stelle als sportlicher Leiter in einem großen Sporthotel angetreten, hatte dort als Verantwortlichkeit ein großes Fitnessstudio und alle möglichen Ballsportarten, die du dir nur vorstellen kannst, Tennis, Indoor, Outdoor, Squash, Badminton, eine Kegelbahn war mit dabei, eine Kletterhalle war mit dabei, vom Gym hatte ich schon gesprochen, Wellnessbereich ein großer. Also für mich, und das kannst du dir sicher jetzt vorstellen, wo du mich jetzt durch die Folgen ein bisschen besser kennengelernt hast, für mich das absolute Schlaraffenland. Auch mein zweiter Job mit wirklich Führungsverantwortung hatte da 40, also wir arbeiten ja viel in der Sportszene und in der Sportbranche mit Freelancern zusammen, hatte da 40 Trainer unter mir, ein festangestelltes Team von 6, 7 Leuten, also auch mit viel Verantwortung und durfte da auch schon Führungserfahrung sammeln, die mir heute sicherlich als Geschäftsführer des Fit und Fröhlich zugutekommt. Aber ja, das war das Setting. Und dort, in diesem Setting, durfte ich mich bewegen, durfte wirken. Aber wie es dann halt so ist, nach anderthalb Jahren oder knapp anderthalb Jahren, bald 2 Jahren, hat man gemerkt, haben beide Seiten gemerkt, also mein damaliger Chef und auch ich, dass es irgendwie trotz aller Bemühungen, und wir waren, glaube ich, beide bemüht, nicht so wirklich passt zwischen uns. Also nicht ganz. Ich hatte Vorstellungen, das Gym noch weiter irgendwie auf die nächste Stufe zu heben. Ich hatte Visionen für diese Einrichtung, weil ich wirklich geglaubt hatte, sie hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Region Herrenberg und Umgebung. Hat sie auch nach wie vor. Aber nichtsdestotrotz haben wir irgendwie es nicht geschafft, unsere Visionen übereinander zu legen und sie auf einen Nenner zu bringen. Ja, und da hat man ganz lange auch versucht, sich irgendwie zusammenzuraufen, sage ich jetzt mal, und gemeinsam irgendwie es zu schaffen, an einem Strang zu ziehen. Aber am Ende des Tages hat es einfach nicht funktioniert. Und ich würde gar nicht sagen, das lag jetzt am Menschlichen, sondern wir haben uns immer sehr respektiert. Aber ich denke, ich erzähle dir da nichts Neues, wenn es einfach manchmal so ist, dass es nicht matcht. Also es matcht nicht, es ist nicht auf einer Wellenlänge. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dort Ende 2019 ausgeschieden bin. Also nach knapp, ja, anderthalb, 2 Jahren war meine Zeit dort vorbei und dann war ich tatsächlich erstmal ohne Job. Was super ungewohnt war. Was aber gleichzeitig dazu geführt hat, dass ich das erste Mal in meinem Leben, nachdem ich so nach dem Abitur vielleicht mal ein paar Wochen nichts zu tun hatte, wirklich Zeit hatte zu reflektieren und mich zu fragen, was ich im Leben wirklich möchte. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, steige ich in der übernächsten Episode des Aus dem FF Podcast wieder ein, und zwar mit der Gründung des Fit und Fröhlich. Wie kam es eigentlich dazu, dass es das Fit und Fröhlich heute gibt, in der Form, in der du es vielleicht heute kennst oder kennengelernt hast, in der du den Aus dem FF Podcast hörst? Wie kam es dazu, dass wir den Aus dem FF Podcast machen? All das erfährst du in der nächsten Episode der kleinen Serie über die Geschichte des Fit und Fröhlich. Und heute ist Montag, der 23. Dezember, und natürlich will ich zu guter Letzt dir, deinen Freunden, deinem Freund oder deiner Freundin, deiner Familie und allen deinen Liebsten ein wunderbares und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Hey, lass es dir richtig gut gehen. Erhol dich gut. Bleib nicht unsportlich, sage ich jetzt mal. Übertreib's nicht, aber bleib nicht unsportlich. Bring immer ein bisschen Bewegung rein. In der letzten Podcast-Episode haben wir dir schon ein bisschen was darüber erzählt, wie wir das an Weihnachten machen. Also, ich werde ganz normal weiter trainieren. Einfach aus dem Grund, in 8 Tagen steht der Silvesterlauf an in Bremen und ich habe richtig Bock, da schon auch Gas zu geben. Also bleibe ich weiter in meinem Training, bleib weiter sportlich, verbrenne ein paar Weihnachtskalorien und freue mich ganz, ganz arg auf eine besinnliche Zeit, auf eine etwas ruhigere Zeit. Ich kann sie jedenfalls sehr gut gebrauchen. Ich hoffe, du kannst dir die Zeit auch nehmen, kannst mal ein bisschen abschalten. Vielleicht legst du das Handy auch ab und zu mal zur Seite. Natürlich nicht, wenn du den Aus dem FF Podcast hören möchtest, ist ja klar. Aber erhol dich gut. Und das meine ich wirklich von Herzen. Achte auf dich. Es sind wilde Zeiten. Ich glaube, das nächste Jahr wird genauso ruppig und wild wie dieses Jahr, wenn nicht noch ruppiger und wilder, wenn man in die Weltpolitik schaut. Und wir brauchen alle diese Kraft und diese Stärke, durch solche unsicheren und fragilen Zeiten zu gehen. Und diese Kraft wünsche ich dir jetzt. Genieß die Weihnachtszeit, genieß gutes Essen, vielleicht auch mal ein Glas Wein, übertreib's nicht, bleib aber vor allem fit und fröhlich, gesund und munter, liebste Weihnachtsgrüße, sende dir dein Tim, tschüss und ciao.